Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hört Gottes Wort aus dem 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Es ist zum Teil die Epistel, die wir heute gehört haben, die dann fortgesetzt wird. Das heißt, ein paar Verse werden euch schon bekannt sein. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem. Gott, der Herr, segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, ein Vogel zwitschert in die Nacht hinein. Kurz darauf hört man den Gesang ganz vieler Vogelstimmen. Langsam geht die Sonne am Horizont auf, wirft neues Licht in diese Welt. Je mehr das Dunkel weicht, erblicken die Augen die Farben der Schöpfung. Da ist dieser laut singende Baum, den die Vögel wohl so gern lieben. Am Fuße des Baumes kleine Krokusse, jede Menge Osterglocken, grün, Farben, Frühling. Mitten hinein in unsere Frühlingswelt, in unser Frühlingserleben, fällt in unseren Breitengraden ja das Osterfest. Wir sehen und erleben, wie nach dem Winter das Leben ganz neu beginnt, neu aufblüht und bunt wird. Ganz passend feiern wir da das Fest des Glaubens, das auch von dem Aufblühen des Lebens spricht. Jesus ist auferstanden, der Tod besiegt auf ewig. Doch von Beginn an gesellte sich neben diese frühlingshafte Botschaft auch eine nagende Frage, wie so eine Aprilwolke, die sich schnell einmal vor das Frühlingswetter schiebt. Wie viel Ostern kann denn wirklich wahr sein? Das begann am Ostermorgen. Wir haben es heute im Evangelium gehört von den Emmaus-Jüngern. Ihr habt es gestern ganz anschaulich im Ostermusical vor Augen geführt bekommen. Wie die Jünger unterwegs sind und irgendwie das nicht fassen können, was ihnen gesagt wurde. Irgendwie in ihrer Traurigkeit und Dunkelheit bleiben. Die Frage nach Ostern setzte sich aber auch fort in den ersten Christengemeinden, zum Beispiel in Korinth. Da haben wir heute gehört, dass Paulus sich auseinandersetzen muss mit Anfragen an die Osterbotschaft. Ja, da waren einige Stimmen in der Gemeinde, die sagten, eine Auferstehung der Toten, das kann es doch gar nicht geben. Naja, und wenn an der Sache mit dem Ostermorgen irgendwas doch dran ist, dann sicherlich nicht so, dass das für uns heute noch irgendeine Bedeutung hätte. Dass sich neben die Osterbotschaft und die Osterfreude ganz schnell unsere Fragen und Anfragen gesellen können, das kennen wir vermutlich auch. An den Sieg des Lebens will ich doch so gerne glauben. Doch manchmal fällt das schwer, angesichts der Realität von Tod und Leid und Sterben in dieser Welt. Ja, kann ich an den Sieg des Lebens glauben, wenn doch so oft vor meinen Augen noch der Tod zu triumphieren scheint? Ja, die Fragen in Korinth, ich kann sie durchaus verstehen. Wie viel Ostern kann denn wirklich sein? Und diese Frage, die stellt sich heute vielen Menschen, denke ich. So zeigte im letzten Jahr eine Umfrage des Allensbach-Institutes, die verschiedene Glaubensinhalte des christlichen Glaubens abfragten, wie angefragt der Auferstehungsglaube ist. 18% der Befragten sagten, ja, eine Auferstehung der Toten, daran glaube ich. 82 nicht. Osterskepsis. Damit setzt sich Paulus schon ganz am Anfang der Christenheit auseinander. Und wie tut er es? Er tut es nicht, indem er das Osterfest zurechtstutzt, so dass es dann in unser Denken und Vorstellen irgendwie ganz gut hineinpasst. Nein, er begegnet der Skepsis damit, dass er das Osterfest so richtig groß macht und noch viel größer als das am ersten Ostermorgen vielleicht zunächst erschienen war. Lasst uns da noch einmal einige Verse hören. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Paulus legt seinen Korinthern nahe, dass eine Hoffnung auf Christus, die sich allein auf dieses irdische Leben bezieht, eigentlich arm und elend ist, so beschreibt er es. Jesus allein als gutes Vorbild des irdischen Lebens zu verehren, das verpasst das Wesentliche. Hingegen macht Paulus Ostern groß. Christus ist auferweckt. Und das nicht nur als ein einmaliges Ereignis, sondern als Erstling unter vielen, so sagt er es. Jesus hat an Ostern das Adamsschicksal und das Eva-Schicksal dieser Welt gewendet. Er ist sozusagen der Gamechanger Gottes. Was wir in dieser Welt an Leid und Tod erleben, das findet in Jesus Christus seinen universellen Widerspruch. Seit Ostern gilt, nicht der Tod, sondern das Leben wird siegen, weil Christus auferstanden ist und weil er lebt. Und Paulus zeichnet das Ostergeschehen dann weiter ein in einen ganz großen Plan Gottes mit seiner Schöpfung. Wie an Ostern das Leben den Tod bezwungen hat, so soll dies einmal für alle Welt, alle Schöpfung gelten. Ostern bedeutet Auferstehung des Lebens und Tod des Todes. Und so kann Paulus ganz hoffnungsvoll und mutig ausschauen. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Auf das Gott sei alles in allem. Ja, seit Ostern hat Gott für seine Schöpfung eine neue Fahrtrichtung eingeschlagen. Die führt nicht mehr ins Vergehen und Verderben, die führt ins Leben bei und in unserem Gott und Schöpfer. Was für eine Perspektive. Liebe Gemeinde, wie viel Ostern darf es sein? Heute sind wir eingeladen mit Paulus, mutig in den vollen Osterjubel einzustimmen und vom Sieg des Lebens zu singen. Neben unserer Skepsis stellt sich diese wunderbare Botschaft des Ostermorgens. Und die kann neuen Raum geben zum Leben. Denn wenn ich hoffen darf, dass am Ende das Leben steht, dass am Ende unser Gott in seiner Ewigkeit Heimat für mich hat, dann kann der Blick weit werden. Dann kann der Blick sich verändern und sich frühlingshaft aufhellen. Da fallen Hoffnungsstrahlen hinein in die Resignation und den Zweifel. Da grünt Mut, auch die Last des Lebens miteinander zu tragen. Da geht Freude auf wie so eine kleine Blume im Frühling. Erst zaghaft und dann immer mehr. Und einer mit dem anderen stimmt ein in den Jubel des Ostermorgens. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.